Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Unsere Themen. Schon gewusst, dass Betriebsspionage preisgekrönt ist, das Geräusch des Monats und die Zukunft der Energie. Unsere Themenreihe zum Wissenschaftsjahr 2010. Heute Wasserstoff, Technologien für einen sauberen Energieträger. Mein Name ist Sabine Lüders, ich grüße Sie. Wasser ist die Kohle der Zukunft. Das prophezeite der französische Romanautor und Visionär Jules Verne im Jahr 1875. In seinem Roman »Die geheimnisvolle Insel« schrieb er, »Wasserstoff und Sauerstoff werden für sich oder zusammen zu einer unerschöpflichen Quelle von Wärme und Licht werden. Auch wenn es soweit noch nicht ist, ganz Unrecht hatte er nicht.« Die Ergebnisse der heutigen Wasserstoffforschung zeigen, wie nah Jules Verne der Wahrheit war. Mehr dazu gleich in unserem Schwerpunktbeitrag. Vorher wird es noch einmal kurz laut bei unserem Geräusch des Monats. Und das ist diesmal relativ leicht zu erraten.
Helmholtz Podcast, Geräusch des Monats.
Worum es sich bei diesem Geräusch handelt, erfahren Sie am Ende des Podcasts. Doch nun zu unserem Schwerpunktbeitrag.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Ist Wasserstoff der universelle Energieträger der Zukunft? Und mit welchen Technologien könnte er zur Energieversorgung beitragen? Das will man am Karlsruher Institut für Technologie, dem KIT, herausfinden. An dem Forschungszentrum, das zur Helmholtz-Gemeinschaft gehört, betreiben Wissenschaftler vielfältige Forschungsprojekte zum Thema Wasserstoff. Dazu gehören Fragen zu Produktion, Transport und Speicherung von Wasserstoff sowie Forschungen zu Infrastruktur und Sicherheit von Wasserstofftechnologien. Mehr dazu von Erich Wittenberg.
Was hier aus einer Druckflasche strömt, ist reines Wasserstoffgas. Es lässt sich sehr sauber verbrennen und hinterlässt als Rückstand lediglich Wasserdampf. Dabei ist die Energieausbeute bezogen auf das Gewicht um ein Vielfaches höher als zum Beispiel bei Kohle, Benzin, Erdgas oder Methan. Wasserstoff könnte für die Energieversorgung der Zukunft eine besondere Rolle spielen, denn Wasserstoff ist ein idealer Speicher für Energie, so Dr. Thomas Jordan, Leiter der Wasserstoffgruppe am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie.
Zunächst mal ist Wasserstoff das einfachste Element. Als solches tritt es nicht auf, atomar, sondern es tritt als Molekül auf der Erdoberfläche, aber eben nicht frei, sondern man muss es rauslösen aus Wasser oder aus organischen Substanzen. Und damit hat man auch schon den Grund, warum es keine Energiequelle darstellt, sondern ein Energiespeicher. Man muss Primärenergie, das heißt irgendeine andere Energieform hernehmen, um den Wasserstoff zu produzieren, um diese Energieform zwischenzuspeichern, chemisch.
Die Energie, die für die Herstellung von H2, also Wasserstoff, benötigt wird, kann zum großen Teil wieder freigesetzt werden. H2 lässt sich entweder direkt als Brennstoff nutzen und kann dann Motoren oder Gasturbinen antreiben. Wasserstoff kann aber auch in Brennstoffzellen eingesetzt werden, die elektrischen Strom erzeugen. Damit ist H2, also Wasserstoff, vielfältig einsetzbar.
Gegenwärtig wird Wasserstoff im Wesentlichen noch aus Erdgas gewonnen. In der Industrie wird er dort durch sogenannte Reformierungsprozesse hergestellt. Dampfreformierung von Methan ist weltweit das weitest verbreitete Verfahren. Und so wird auch am billigsten gegenwärtig leider noch Wasserstoff hergestellt. Die Zukunft sieht anders aus. Da Wasserstoff als unterstützender Energiespeicher für die erneuerbaren Energiequellen dienen mag und der Umweg über Strom geht, würde er dann über Elektrolyse aus dem Wasser gelöst werden. Also Elektrolyse ist gegenwärtig nur zu 4% beteiligt weltweit an der Herstellung von Wasserstoff. In der Zukunft mag sich das ändern, weil Strom die Energieform ist, die sehr leicht aus Sonne oder aus Wind hergestellt werden kann, aber schwer gespeichert werden kann.
Bei der Elektrolyse wird Wasser durch elektrischen Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Und wenn dann noch der Strom mit Wind- oder Solarenergie erzeugt wird, wäre der so produzierte Wasserstoff ein klimafreundlicher Energieträger. Denn hier fielen weder bei seiner Herstellung noch bei seinem Verbrauch CO2 oder irgendwelche Schadstoffe an. Doch die Wissenschaftler von der Wasserstoffgruppe am KIT erforschen noch weitere Methoden zur Herstellung von Wasserstoff.
Die neuen Verfahren, die wir hier untersuchen zur Produktion, sind im Wesentlichen Erzeugung aus nasser oder feuchter Biomasse. Üblicherweise muss man Biomassen trocknen, um sie dann weiter in Gase umzuwandeln. Wir haben ein spezielles Verfahren im überkritischen Wasser, was sehr attraktiv ist, weil sie die Gase gleich bei hohem Druck bereitstellt. Das ist unsere Versuchsanlage Verena, die momentan Grünschnitt zum Beispiel nutzen kann oder aber auch andere organische Materialien wie Maissilage oder Alkohol, der aus landwirtschaftlicher Produktion herstammen mag.
Nicht nur die Produktion, sondern auch Speicherung und Transport des Wasserstoffgases beschäftigen die Forscher am KIT. Zurzeit untersuchen sie drei mögliche Speicherformen.
Komprimieren von Wasserstoff und Bevorraten in Druckgefäßen. Das zweite ist tiefkalt verflüssigen. Und das dritte ist das Speichern in oder an Festkörpern. Insbesondere bei der Festkörperentwicklung, also bei dieser Entwicklung von Leichtmetallhydriden, hat das KIT eine weltweit führende Position.
Überall, wo Wasserstoff verwendet wird, müssen seine besonderen Eigenschaften berücksichtigt werden. Zum Beispiel würde er in geschlossenen Räumen an der Decke verbrennen. Zudem ist er in bestimmten Mischungsverhältnissen hochexplosiv. Deswegen wird die Sicherheit von Wasserstoffanwendungen in Karlsruhe genau erforscht. Die Experimente dazu finden in riesigen Metallbehältern statt, die von außen teils an Silos und teils an U-Boote erinnern.
Also wir sind jetzt hier am Versuchsbehälter A2, der hat 200 Kubikmeter Innenvolumen, kann bis zu 20 bar statisch betrieben werden, ist wiederum ein Schutzgefäß für energetisch sich bemerkbar machende Experimente. Bis zu Explosionen dürfen wir hier drin alles stattfinden lassen. Der Raum eignet sich zum Beispiel für Brandversuche an Wasserstoffbehältern bis hin zu katastrophalen Versagen von Druckbehältern, was hier analysiert wird. Das ist eine Sache, die man eigentlich nicht erwarten muss, aber selbst diesen Fall will man natürlich erforschen und will sehen, wie im schlimmsten aller Fälle sich sowas verhält.
Thomas Jordan erinnert daran, dass Wasserstoff als Energieträger prinzipiell nicht gefährlicher ist als viele andere Brennstoffe. Aber er reagiert anders, hat spezielle Eigenschaften und erfordert eine eigene Infrastruktur. Am Karlsruher Institut für Technologie will man auch diesen Aspekt untersuchen. Geplant sind der Aufbau einer eigenen Wasserstoffpipeline mit entsprechenden Anschlüssen für Verflüssigungsanlagen sowie der Betrieb von Wasserstofftankstellen für eine eigene Fahrzeugflotte. Welche Rolle die Wasserstofftechnologie in der Zukunft spielen wird, ist noch nicht genau absehbar. Dass sie im Mix mit anderen Energieformen eine wichtige Option ist, ist jedoch sicher.
Wie die Energieversorgung in Zukunft wirklich aussehen wird, bleibt also eine spannende Frage, der wir auch in den nächsten Podcast-Folgen nachgehen werden. Jetzt geht es erst einmal weiter mit unserem Hörstück Schon gewusst. Hier geht es nicht um Energie, sondern um die mikroskopisch kleinen Kopiermaschinen des Lebens.
Schon gewusst, dass Betriebsspionage preisgekrönt ist?
Da wird gepumpt und filtriert, durchströmt und verbrannt, verdaut und entsorgt. In unserem Körper arbeitet ein chemisches Großunternehmen. Überall wuseln Chefkomplexe, Arbeitermoleküle, Botenstoffe und Hilfskrafthormone herum, säuberlich sortiert in Bereiche, Abteilungen und Teams, vom ganzen Organ bis runter in die Eiweißfabriken der Zellen. Gelenkt werden die Geschicke des Unternehmens von den sogenannten Ribosomen. Sie sind die Kopiermaschinen des Lebenskonzerns. Jede einzelne Zelle hat Hunderttausende davon. Hier werden nach den Blaupausen des Erbguts verschiedenste Eiweißstoffe produziert. Und die bauen dann Muskelfasern auf, Knochen, Zähne oder Haut. Sie transportieren Sauerstoff im Blut, tragen Zellnachrichten hin und her und kämpfen als Wachmannschaft gegen unbefugten Zutritt von Eindringlingen. Wie aber sind diese Eiweißproduktionsmaschinen aufgebaut und wie arbeiten sie?
Die Wissenschaftler Venkat Raman Ramakrishnan, Thomas Steitz und Ada Jonath haben die winzigen Zellfirmen mit einem technischen Trick ausspioniert und aufgedeckt, wie deren emsiger Betrieb funktioniert. Gemeinsam haben sie dafür den Chemie-Nobelpreis bekommen. Entscheidend war eine Agentenmethode namens Röntgenkristallographie. Preisträgerin Ada Jonath hat dafür den Teilchenbeschleuniger DORIS der Helmholtz-Gemeinschaft benutzt. Eine Probe wird kristallisiert und dann mit hochenergetischen Röntgenstrahlen beschossen. Die Kristalle nehmen teilweise Strahlung auf und streuen sie unterschiedlich stark. Eine Fotoplatte zeichnet die Lichtspuren dieser Veränderungen auf. Dieses Verfahren stellt sogar dreidimensional dar, wie die Ribosomen Atom für Atom aufgebaut sind.
Die Ribosomen bestehen jeweils aus zwei Abteilungen, einer großen und einer kleinen Einheit. Erst wenn ein bestimmtes Eiweißprodukt angefragt ist, kommen die jeweiligen Abteilungsteams zur gemeinsamen Projektarbeit zusammen. Sie lesen die Kopien des Erbguts und setzen das jeweilige Produkt Aminosäure für Aminosäure streng nach DNA-Handbuch zusammen. Ist die Ware geliefert, trennen sich die Teams wieder, um jeweils neue Aufgaben zu übernehmen.
Da läuft die Produktion wie am Schnürchen. Keine Arbeitskraft, keine Energie wird vergeudet. Kleine, selbstständige Dienstleisterteams organisieren sich selbst. Sie wirken an ihrer eigenen Entstehung, Veränderung und Auflösung aktiv mit und haben nichts als das allgemeine Unternehmensziel im Sinn: Leben zu stiften und zu erhalten.
Bevor dieser Podcast zu Ende geht, kommen wir noch einmal zum Thema Energie. Und die entlädt sich in unserem Geräusch des Monats recht heftig. Dieses Geräusch hat wahrscheinlich schon in Tausenden von Schülerohren ein Pfeifen hinterlassen. Es handelt sich um eine sogenannte Knallgasexplosion. Mischt man Wasserstoff und Sauerstoff im Verhältnis 2:1, erhält man eine extrem explosive Gasmischung. Zündet man dieses Knallgas in einem geschlossenen Behälter, wie zum Beispiel einem Luftballon, macht es seinem Namen alle Ehre. Allerdings kommt es auf die exakte Mischung an, denn freies oder reines Wasserstoffgas ist nicht explosiv. Das war's für heute im Helmholtz-Podcast. Im nächsten Monat geht es weiter mit unserer Serie zum Thema Energie. Wir hoffen, dass Sie wieder mit dabei sind. Machen Sie's gut. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.